Es sind so viele. Sie sind überall. Wir müssen hier weg.
Angespielt. Spiele, Spreiz und Schrott.
Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angespielt, das sich mit einem Spiel beschäftigen möchte, wo etwas passiert ist, was noch nie auf dieser Erde passiert ist, nämlich Aliens greifen uns an und wir müssen sie retten. Um darüber zu sprechen, ob das überhaupt funktioniert, ob das Sinn macht und wie viel Spaß es macht, unsere Welt von den Aliens zu retten, habe ich noch zwei Leute dazu gesucht, die auch schon eklatant großartige Alienjäger sind. Und der eine ist Alex Bronski, auch bekannt als Dennis Kogel oder umgedreht. Hallo und guten Abend aus Finnland.
Hallo.
Und im Süden dieser Republik in einer nicht genauer genannten Lokation in einem tiefen Bunker sitzt Manu Fritsch von Breakfast at Manu Spiels. Guten Abend.
Guten Morgen.
Und ich kann jetzt gleich schon sagen, wenn euch das heute hier zu lang wird, dann geht ihr jetzt rüber zu Manu, weil der hat die kurze Version, die knackige Version, die Frühstückshörnchen-Version von diesem Spiel aufgenommen und könnt euch das da anhören. Wir werden uns heute in Details ergehen, uns möglicherweise die Köpfe darüber einhauen, warum ein großartiges Spiel auch Fehler haben darf oder vielleicht auch nicht. Das werdet ihr alles im Verlauf der nächsten, Zeit, sage ich mal, möglicherweise eine Stunde erfahren. So, damit herzlich willkommen und XCOM ist ja, das muss man wissen, ein Spiel, das gab es schon mal. Und zwar, ich glaube damals kurz vor der sozialistischen Oktoberrevolution kam XCOM raus und war ein rundenbasiertes Strategiespiel, das damals die Herzen all derer im Sturm erobert haben, die nicht gerade Incubation gespielt haben, obwohl ich mir im Rückblick gesehen nicht ganz sicher bin, ob das zeitlich wirklich übereinkommt. Es ist zumindest in meiner Erinnerung so. Es war ein sehr hartes Spiel, also der Frustrationslevel war hoch und Leute fühlten sich toll, weil sie es dennoch durchgespielt haben. Und jetzt kam ein Remake heißt es. Und dieses Remake heißt jetzt XCOM Enemy Unknown und das erscheint am Freitag. Und wir drei haben es schon gespielt durch unsere außerirdischen Fähigkeiten.
E-Mail, ich sag's ja, E-Mail.
Die anwesenden Herren. Die Erwartungen an ein Remake, das mehr als 10 Jahre auf sich hat, dürften spätestens seit dem Release von Duke Nukem und Diablo 3 eher gedämpft sein.
9 Jahre übrigens.
Klugscheißer. danke, dass du mich da korrigiert hast, aber trotzdem, wie waren die Erwartungen an dieses Spiel, Manu?
Immens hoch, weil ich den XCOM, den Originalteil auch damals auf dem Amiga hoch und runter gespielt habe und seitdem eigentlich meine Liebe zu Rundenstrategiespielen so dermaßen entfacht war, dass ich immer mir wünsche, jedes Jahr, es müsste doch mal wieder ein XCOM kommen und die Nachfolger ja nur bedingt gut waren und ich auch wie du Incubation sehr, sehr, sehr gemocht habe und daher waren meine Erwartungshaltungen relativ groß auf dieses Remake.
Aber dann müsste die doch sozusagen auch, du hast ja die Spiele auch verfolgt, hast du nicht Angst gehabt, dass das da sozusagen, dass ein weiteres Ding in den Sand gesetzt wird?
Doch, total. Ich meine, erstmal wurde ja auch XCOM als Ego-Shooter angekündigt.
Und alle so, no!
Ja. Gerade das XCOM, ja, was ja stellvertretend für dieses ganze Genre stand, immer auch als Lichtfelsen sozusagen. Aber dann hat ja Firaxis, die Civilization-Jungs und die auch dieses Alpha Centauri gemacht haben, haben sich ja dann der IP angenommen und haben gesagt, wir gehen wieder back to the roots und nehmen das Erste quasi, was da gut war und bringen es in die Neuzeit. Und in dem Moment, wo klar war, dass Firaxis an diesem Titel arbeitet, hatte ich eigentlich keine Sorgen mehr, dass das nicht auch in dem Sinne gut werden wird.
Also aber man könnte sagen,
symbolisch das war.
Das sind die Guten.
Das sind die Guten, finde ich schon.
Okay. Dennis, aber wie war es bei dir?
Für mich ist das erstaunlich aus einer ganz bestimmten Sache, und zwar als das XCOM-Shooter-Spin-Off-Dings-Remake, was auch immer angekündigt wurde, das gerade so ein bisschen in Development-Hell versandet und vielleicht niemals irgendwie das Licht der Welt erblicken wird, waren bei 2K die Leute so, Rundenstrategie, das ist tot. Das wird niemals wiederkommen und das, während eigentlich bei Firaxis schon Leute daran gearbeitet haben, an einem neuen XCOM rundenbasierten Taktik-Ding. Und das wurde auch so ein kleines bisschen totgeschwiegen. Da hat irgendwie niemand dran geglaubt. Und erst in den, vielleicht so im letzten halben Jahr, im letzten Jahr, wurde irgendwie klar, dass da ein gewaltiges Interesse besteht an dem, was die machen, an einem anspruchsvollen Spiel mit Taktik und so weiter und so fort, dass wirklich diese Konzepte, die in den 90ern verbreitet waren und da schon sehr, sehr toll waren, nochmal nimmt, nochmal auflegt und für heutige Spieler nochmal wiederbringt.
Die Hoffnung war also groß und ich muss tatsächlich sagen, das ging mir auch so. Also trotz der schlimmen Sachen, man könnte auch so Shadowrun als Beispiel anziehen, was eine großartige Spielewelt ist und eine großartige Idee hat. Und da gab es jetzt als letztes so einen vollkommen absurden Arena-Shooter. Aber trotzdem war auch die Hoffnung bei mir groß und tatsächlich, zumindest das eine Versprechen wurde eingehalten, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Yeah! Dass man spielen kann und es besteht daraus, dass man 6 Leute in den Kampf schickt und dann sozusagen Zug für Zug jeden Typen irgendwie einzeln steuert und dann ist das Alien dran und dann wieder zurück und so weiter und so fort. Und damit wollen wir uns natürlich, weil das die Basis und der Kern des Spiels ist, jetzt am Anfang erstmal ausführlicher beschäftigen.
Verdammt, jetzt liegt's an dir, Delta 2. Erhöhen wir unsere Chancen. Sieh dich nach einer Position um, von der aus du den Feind flankieren kannst.
Ich weiß nicht, wer sie sind, aber wären sie nicht aufgetaucht, wäre ich jetzt vermutlich tot.
Sie, das sind halt genau die XCOM-Elite-Soldaten, die Alien-Taskforce, die halt auszieht, um diese Sachen da zu bekämpfen. Wir kommen später noch dazu, wo die ihre Ausrüstung herkriegen und warum die jetzt konkret immer die einzelnen Missionen annehmen. Aber wollen jetzt erstmal das Basisspielprinzip ein bisschen näher erläutern. Was ich ein bisschen komisch fand, wenn man von anderen rundenbasierten Strategiespielen kommt, ist, dass es ein bisschen einfacher gehalten ist. Weil normalerweise kennt man das bei solchen Spielen, dass die ja so eine Art Schach oder Warhammer sehr ähneln. Insofern, naja, Schach ist eigentlich doof. Es ist tatsächlich eher wie Schach als wie Warhammer, fällt mir gerade auf. Es ist nämlich so, bei rundenbasierten Strategiespielen haben normalerweise eine einzelne Figur hat Aktionspunkte. Und sein Aktionspunkt kann sein, irgendwie ein Feld laufen. Und hat davon halt irgendwie 12 und dann gibt es verschiedene Fähigkeiten und Waffen und dann kann man irgendwie die Pistole für 3 Punkte abfeuern und das große, böse, kugelrotzende Rotationsgewehr für 10 und hat dann sozusagen sehr viele Möglichkeiten. Bei XCOM ist das anders. Bei XCOM ist es zumindest in der Basisversion so, man bewegt sich und zwar entweder über eine kurze Strecke, dann darf man danach noch schießen oder über die doppelte Strecke, dann darf man danach aber nicht mehr schießen. Es gibt dann Spezialfähigkeiten, die das irgendwie aushebeln. Aber das ist es im Prinzip. Es ist also, man könnte sagen, ein Streamlining. Es spielt sich angenehm und sehr schnell. Ich persönlich meckere ja gerne und hätte es trotzdem. Also okay, ich habe viel Spaß da. Wir haben bei dem anderen Podcast bei Manu schon irgendwie eine Rückmeldung gekriegt. Oh Gott, ihr wart ja nicht so begeistert. Ich kann das jetzt schon mal sagen, das Spiel ist cool. Aber, ne, wisst ihr Bescheid. Das ist also so, man hat im Prinzip pro Runde für jede Figur 3 Schritte und es ist auch so, wenn man geschossen hat, ist der Zug für diese Figur zu Ende.
3?
Naja,
2.
2. Im Zweifelsfall ja. Sozusagen. Es gibt dann später, dann gibt es bestimmt irgendwas 3 Schritte. Wie fandet ihr das, Dennis?
Ich fand das sehr, sehr gut. Ich hab gehört, dass es, dass das sehr inspiriert war von ein paar Brettspielen, die mir gerade beim besten Willen nicht einfallen wollen.
Siedler.
Ja, das Siedler. Das ist deutlich von Siedler inspiriert. die Sache ist, dass eine sehr bestimmte Spielart fordert und dass es die aber sehr, sehr elegant hinkriegt. Also du hast halt diese, du landest mit deinen 4 bis 6 Leuten im Einsatzgebiet und darfst die bewegen und musst die in Deckung stellen. Und jede Einheit hat aber eben nur diese 2 Aktionen. Und wenn du schießt, ist dein Zug vorbei. Das heißt, du hast irgendwie eine Incentive, ein Bonus, wenn du versuchst, deine Einheiten in bessere Positionen zu bringen. Es ist also ein sehr dynamischer Kampf. Du versuchst, den Gegner zu umgehen, bessere Deckung zu suchen. Und das wird auch noch unterstützt davon, dass die Deckung zerbröselt, wenn man lang da drauf schießt. Und je stärkere Waffen dazukommen, desto schneller zerbricht die Deckung. Und ich weiß nicht, das fordert irgendwie sehr viel taktisches Verständnis, aber es ist sehr leicht zu begreifen, was man vielleicht bei diesem ganzen Aktionspunkte-Ding nicht hätte, wo man irgendwie mehr Fehler machen könnte, was natürlich mehr Feinheit ermöglichen würde, aber vielleicht eben nicht dieses einfache System ist, das einfach zu verstehen ist, aber doch komplexe Sachen ermöglicht. Und das hat mir sehr, sehr gut daran gefallen.
Also man könnte sagen, es erhöht ein bisschen die Spielgeschwindigkeit. Mhm. Und ja, also macht sozusagen macht den Schatten des Krieges, der Druck des Krieges, der auf dir lastet, ein bisschen hektischer.
Also ich würde Streamlined hier im positiven Sinne verwenden. Mhm. Ja, es ist fixer und schneller und man muss ja auch sagen, man kann diese Züge ja auch nicht mehr zurücknehmen. Also ich habe von dem Julian Gollop, der XCOM erfunden hat damals, diese Gollop-Brüder, da habe ich sehr, sehr lange danach dieses Laser Squad Nemesis gespielt. Das ist quasi so ein Ableger gewesen von den Jungs, eigentlich das gleiche wie XCOM, aber nur per E-Mail. Ja, also du machst immer einen Zug und schickst es dann so wie bei Frozen Synapse, schickst du deinem Gegenüber den Zug und er hat dann wieder halt einen Tag Zeit oder was, diesen Zug zu beantworten. Und das war quasi das genaue Gegenstück, weil du dort jeden Zug bis aufs Kleinste durchtimen konntest. Du konntest alle Schritte wieder zurückgehen, du konntest deine gesamte Einheit genau dahin platzieren, was du mochtest, wie du es wolltest und konntest auch den Testlauf quasi einmal durchlaufen lassen, konntest angucken, welches Ergebnis ist wohl wahrscheinlich. Mhm. Und dieses XCOM ist halt eine Konsolenversion. Man merkt dem Spiel ja auch an, dass es für die Konsole gemacht ist und ich glaube, dass das einfach so von dieser, um diese Geschwindigkeit reinzubringen, du kannst diese Züge nicht zurücknehmen, wenn du einmal gelaufen bist,
bleibst du stehen. Möchte ich kurz unterbrechen, weil das hat, glaube ich, nichts miteinander zu tun. Also die Bedienung ist konsolig, aber die Entscheidung, ob man das detailliert macht oder nicht, hat gar nichts damit zu tun, denke ich, dass es für eine Konsole gemacht hat, weil die ganzen japanischen Rundenstrategiespiele, die haben ja genau auch diese Komplexität. Also die, wenn du hier sagst Konsole, dann sozusagen unterstellst du, dass man sagt, Konsolenspieler sind sozusagen die Leute, die keine Ahnung haben. Das kann natürlich sein. Aber
der Lead-Designer ist der gleiche, der auch Civilization Revolution gemacht hat für die Konsole. Und ich finde, da sieht man schon Ähnlichkeiten. So ein paar komplexe Sachen rausgenommen mit dem Fokus auf eine schnelle, einfache Bedienbarkeit. Und trotzdem aber noch genügend strategische Tiefe drin zu haben. Obwohl eben diese Undo-Möglichkeiten weg sind, diese Punktesysteme sind weg. Du musst nicht durchrechnen, wie viele Züge habe ich denn noch. Sondern
aber guckst, das kann halt ein Manko von einem Spiel sein. Weil es halt die Tiefe halt gerade rausnimmt. Und warum ich Rundenstrategie so faszinierend finde, ist ja genau diese Art und Weise des Durchplanens und dann trotzdem durch die Präsentation, durch die grafische Präsentation, so eine Art Film zu haben. Das finde ich ja gerade spannend. Das geht halt sozusagen so ein Stückchen verloren. XCOM hat halt den ganz, ganz, ganz großen Nachteil, dass es, Vorteil, dass es quasi der einzige Vertreter gerade am Markt ist. Aber da habe ich mich schon gefragt, ob das so eine Managerentscheidung war. Also im Sinne von, okay, das ist ein Genre, das ist gefährlich. Im Sinne von, also jetzt für einen Businessmann. Lass es uns sozusagen zwar machen, aber so einfach wie möglich, damit, ich sag's mal böse, auch ein paar Wii-Spieler damit klarkommen würden.
Im Zweifelsfall. Nee, da würde ich irgendwie nicht zustimmen. Einfach nur, weil die Sache ist, und ich komme jetzt wieder mit Brettspielen, weil ich so viele Brettspiele spiele gerade. Es gibt ja bei den Brettspielen das Genre der Wargames und das sind diese komplexen Kriegssimulatoren, wo du wirklich zehntausende Entscheidungen treffen musst, wo du unglaublich viel Feinkontrolle hast über Einheiten, über Bewegung, Nachschub und so weiter und so fort. Und das ist toll. An und für sich, das ist großartig. Und dann gibt es natürlich auch diese ganzen anderen Spiele, diese eleganteren Eurogames werden ja öfter genannt, diese europäischen Brettspiele, wo die Sachen, die du machst, meistens eben diese, du hast zwei Aktionen in dieser Runde. Du kannst eine Karte ziehen, du kannst eine Karte ausspielen und so weiter und so fort. Also diese klaren, einfachen Aktionen, die du machen kannst. Und trotzdem entsteht daraus eine sehr, sehr große Tiefe an taktischen Möglichkeiten. Und das finde ich so ein bisschen bei XCOM wieder. Und das gefällt mir so daran.
Okay, also sozusagen ein einfacheres Ding, das trotzdem Tiefe bietet. Ich gehe da, wie gesagt, auch mit. Ich finde es nur im Sinne eines alten Mannes, der meinte, früher war alles besser. Ein kleines bisschen schade. Egal, die eine Sache, die klang schon kurz an, die würde ich gerne nochmal genauer erläutern, die Deckung. Das ist ja tatsächlich so, es gibt Deckung und man kann die auch nutzen, aber sie ist nicht perfekt in dem Sinne, dass sie zerstört werden kann. Und zwar mal schneller, mal langsamer. Da habe ich mich auch schwer damit gefunden, ob ich das jetzt geil finde oder nicht. Es addiert natürlich sozusagen zum Spiel ein bisschen Tiefe hinzu, weil man sich überlegen muss, okay, du kannst dich zwar an der Seite der Tür verstecken, aber sie kriegen dich trotzdem irgendwie. Habt ihr das, hat es euch für euch das Spiel das schneller gemacht, also actionreicher?
Ja, um einiges. Also ich fand es sehr, sehr gut, dass diese Blockaden alle, ich meine, du bist wirklich nur hinter einem Grabstein, hinter einer Holztür oder auch wenn du in einem Gebäude bist und dann fliegt halt eine Granate, dann ist halt einmal die komplette Wand weg und du stehst gefühlt quasi völlig von der Seite flankierbar frei. ist ja nicht nur zum eigenen Nachteil, sondern ich habe es auch oft strategisch genutzt, um irgendwie eben, wie gesagt, mit einem Raketenwerfer die Wand wegzusprengen, um dann von der Seite hinzulaufen und die Aliens von der Seite zu erwischen. Also ich, das fand ich ehrlich gesagt sehr bereichernd für das Spiel, dass die Deckungen auch sehr kaputt gehen. Gutes Beispiel auch, du versteckst dich hinter dem Auto. Man spielt ja sehr viel in Städten auf den Karten. Ist eine wunderbare Deckung, passiert ja eigentlich nichts, aber sobald die Abpraller irgendwie das Auto erwischen, fängt es halt an zu brennen. Und dann solltest du möglichst schnell die Deckung verlassen, weil sonst fliegst du ordentlich in die Luft.
Ja.
Also da fand ich nur schade, ganz kurz an dem Moment noch, man konnte nie gezielt auf die Autos schießen oder habe ich das einfach nur nicht kapiert?
Du kannst den Raketenwerfer hinsetzen, wo du
willst. Genau, ja. Klar, aber bei den normalen Waffen konnte man immer nur auf die Einheiten schießen, das nicht aufs Auto.
Stimmt.
Ja.
Auch ein
Streamliner. Aber dann wirft man halt eine Granate.
Also ich würde sagen, und dann passt es halt auch wieder zusammen. Also finde ich nämlich dieses einfache Zugsystem mit der veränderbaren Landschaft, das ergibt tatsächlich sozusagen eine Art von Spiel, die dann sehr, also die noch immer rundenstrategisch ist, rundentaktisch, aber halt doch irgendwie schnell. Das hat dann schon auch was Cooles.
Schon sehr actionorientiert.
Wart ihr mit den, also wenn man doch mal den Schachvergleich reinzieht, dann sind die Figuren ja zumindest später, also über das, was man wie wann ausbildet, sprechen wir noch, aber die werden ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich oder können unterschiedlich werden. Wart ihr damit zufrieden? Habt ihr viele verschiedene, also gemischte Teams gebaut oder war euch sozusagen eigentlich, eigentlich lieber alles Raketenwerfer und vielleicht noch ein Medic? Wie habt ihr euer Team aufgebaut überhaupt? Genau. Dennis.
Also man braucht wirklich schon alle Klassen. Wenn man, also man hat am Anfang nur vier Slots für vier verschiedene Soldaten und man hat auch vier Klassen. Also es gibt den Schrotflintentypen, der schnell rennen kann und Aliens besser mit seiner Schrotflinte schießen kann. Es gibt den Sniper, der sich langsamer bewegen kann oder nicht bewegen und schießen kann, deswegen zurückbleiben muss. Es gibt den Heavy-Typen, der einen Raketenwerfer trägt und ein schweres Maschinengewehr und den Supporter, der Gegenstände tragen kann und Leute heilen kann und so weiter und so fort. Und man braucht schon wirklich alle und das ergibt sich wirklich sehr viel im Zusammenspiel davon. Zum Beispiel hat der Heavy eine Fähigkeit, die, wenn er zuerst auf ein Ziel schießt, dann kriegen alle anderen einen Bonus zum Schießen da drauf, weil er mit Holo-Targeting-System da drauf schießt und das Ziel vorgibt. Das heißt, man hat den Heavy, der läuft vor, schießt auf einen Gegner, deine anderen Leute kriegen einen Zielbonus und der Sniper verpasst dann dem großen bösen Alien einen Kopfschuss. Was mich aber so ein bisschen enttäuscht hat bei der Weiterentwicklung ist, also man kann deine Soldaten werden aufgewertet, die werden erfahrener und kriegen neue Ränge. Und dann kann man jedes sozusagen Level sich für eine von zwei Fähigkeiten entscheiden. Und das ist meistens so, entwickle deinen Sniper zum Beispiel in die Richtung Typ, der auf dem Dach sitzt und langsam Leute erschießt oder Action-Sniper, der um Ecken huscht und versucht, Gegner zu flankieren. Man weiß aber nicht, wie die Fähigkeiten am Ende sind. Das hat mich so ein bisschen gestört.
Man kann nicht gucken, was die nächsten werden, gell?
Genau, das war dann zum Beispiel am Ende habe ich gemerkt, oh mein Gott, man kann einen super coolen Sniper bauen, der rumläuft und Gegner flankiert und dessen Schüsse keine Aktionspunkte kosten. Das heißt, er flankiert Gegner und schießt so lange auf sie, bis das Magazin leer ist oder sie tot sind. Und natürlich hätte ich das gemacht, wenn ich das gewusst hätte, aber zu dem Zeitpunkt, wo diese Fähigkeit, wo man sich entscheiden konnte, welche Fähigkeit man wählt, konnte ich das nicht wissen.
Also ich war sehr zufrieden mit der Auswahl. Allerdings muss man auch dazu sagen, oft hat man keine Wahl, weil irgendwie die halbe Truppe verletzt im Lazarett lag. Und dann musste man halt auch mal mit zwei Medics irgendwie losgehen und denen schauen, ob man denen irgendwie die Laserwaffe noch upgradet. Aber so meine Lieblingskonstellation waren dann eigentlich gerade in den letzten Missionen irgendwie zwei Sniper, die irgendwie hohe Trefferquote haben und vorne einen schweren und dann halt Supporter, die viele Med-Kits mitschleppen können oder die dann auch ein Gerät haben, um die Aliens zu schnappen. Also so eine gesunde Mischung fand ich eigentlich ganz gut. Aber so von der Auswahl hat's mir gut gelangt, weil eben auch die Pfade unterschiedlich sind, die Skilltrees.
Ja, ich finde ja, also ich bin noch nicht durch, aber ich fand die Mischung auch sehr, sehr praktisch. Ich arbeite gerade mit zwei Heavies und einem Sniper und einem Sturmtypen, den ich auch sehr gut finde, und sozusagen so einem Unterstützer-Medic. Der Unterstützer-Medic ist dann wiederum auch der Aliens bewusstlos machen kann, weil er nämlich eine sehr große Reichweite hat. Also das passt schon alles irgendwie zusammen. Der Sturmtyp ist wiederum cool, weil er echt viel aushält und eine Shotgun mit dabei haben kann, die, wenn man sich richtig im richtigen Moment losgehen lässt, extrem viel Schaden macht. Das macht also schon alles großen Spaß. Jetzt ist ja der Kampf der eigentliche Kern des Spiels. Seid ihr, oder nee, andersrum gefragt, wenn das Spiel nur daraus bestehen würde, also sagen einzelne Maps, die man sozusagen rundenbasiert mit einem zusammengestellten Team spielt, hätte euch das schon für ein gutes Spiel gereicht, Manu?
So wie es jetzt in der Form vorliegt, ja. Ja, okay. Absolut. Weil da eben auch, da kommen wir später ja noch zu, das ist ja genau der Multiplayer dann. Also mir würde der Kampf auch komplett so lange, ich hatte am meisten Spaß mit diesem Strategie-Part im Kampf selber. Und ich werde das auch weiterspielen. Also ich werde mir jetzt auch die Xbox-Version noch besorgen für den Multiplayer und dann da etliche Stunden drin versenken, nachdem ich es durchgespielt habe, ja, unbedingt.
Dennis, bei dir?
Ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich umgekehrt. Ich mag die Kämpfe, ich finde, die haben sehr viel Tiefe, aber mich hat dann der Kampagnenmodus mehr motiviert. Also dieses ganze Aufbauen und Managen von dem Team. Ja, und dass die sterben und so weiter sofort im Kampf. Und zwar, das Ding ist, dass der Kampf letztendlich immer darauf hinausläuft, dass du alle anderen Aliens umschießen musst. Und es gibt verschiedene Missionen und sowas, aber letztendlich ist jede Mission zu Ende, wenn man alle Aliens umschießt, und alle Aliens umschießen ist meistens die beste Option, die man hat. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil da hätte man wirklich mehr machen können. Und allen, die zum Beispiel gucken wollen, wie das besser geht, dass man in einem rundenbasierten Taktikspiel verschiedene Missionen vorgeben kann, der soll sich mal die zweite Edition von dem Brettspiel Descent anschauen.
Brettspiel-Nerd!
Commander, Dr. Wallen berichtet, dass die Forschungsarbeiten im Labor voranschreiten. Aber es wird noch einige Zeit dauern, bis das Projekt abgeschlossen ist. Unser lokales Satellitennetzwerk ist jetzt aktiv und wir können nach neuen Aktivitäten suchen. Dies könnte mehrere Tage dauern.
So, Herr Kogel, wo Sie doch gerade schon dabei waren, zu erklären, was genau zwischen den Kämpfen noch passiert, nämlich ein ganz eigenes, ich finde, Metagame ist es nicht wirklich, aber sozusagen eine Art Zwischenspiel, auf jeden Fall eine andere Spielebene. Können Sie das jetzt mal, nachdem wir es ordentlich eingeführt haben, nochmal ausführen? Was genau passiert da? Was kann man machen?
Die Basis ist großartig. Die Basis ist toll. Die Basis ist die XCOM-unterirdische geheime Superfreunde-Basis, in die man zwischen den Missionen zurückkehrt. Sie ist unter der Erde, man wählt sich am Anfang des Spiels einen Kontinent aus, der einem einen gewissen Bonus bringt, je nachdem, wo man seine Basis hinstellt. Zum Beispiel hat Südamerika den Bonus We Have Ways. Das heißt, Aliens können sehr effektiv und sehr schnell erforscht und befragt werden. Und man hat halt diese Basis im Querschnitt, man guckt auf diesen tollen Querschnitt mit den verschiedenen Räumen, mit Laboren und Werkstätten und entscheidet sich dann, welche Gebäude gebaut werden als nächstes, ob man Soldaten rekrutiert und wonach geforscht wird, grob. Man wechselt dann einfach zwischen verschiedenen Menüs her, aber das Ganze wird so ein bisschen toll präsentiert mit den ganzen Räumen und den ganzen Swoops und Zooms in die verschiedenen Räume, und dann entscheidet man halt, wie man sich weiterentwickelt. Also man kann zum Beispiel seine Forschung darauf konzentrieren, dass man seine Rüstung aufwertet, oder man kann seine Forschung darauf konzentrieren, dass man Laserwaffen aufwertet, und man kann in der Werkstatt Roboter bauen oder neue Ausrüstungsgegenstände, und all das kostet Zeit, die man aber öfters nicht hat, weil man meistens die Zeit vergehen lässt, indem man auf die Weltkarte guckt, und alle paar Tage oder sowas in Spielzeit kommen dann verschiedene Einsatzmöglichkeiten. So von wegen Aliens greifen New York und im Nepal und Tokio an.
Aber mir war der Basenbau dafür dann wieder ein bisschen, also so saftig und so vielseitig, wie der Kampf dann eigentlich sich auch darstellt, war mir der Basenbau nicht auf lange Sicht nicht abwechslungsreich genug. Also jetzt für einmal durchspielen fand ich es in Ordnung, aber es ist jetzt kein Managerspiel wirklich groß, wo man große Entscheidungen treffen. Also eigentlich ist es meistens recht offensichtlich. Du gehst zur Forscherin und die gibt dir irgendwie eine Auswahl von drei Sachen, und du nimmst halt in der Regel das, was am wenigsten Forschungszeit braucht, weil dir das am ehesten, am schnellsten wieder einen Vorteil bringt. Also Und dann baust du halt den Roboter und dann entscheidest du dich halt noch zwischen Rüstung A und Rüstung B oder kaufe ich jetzt irgendwie, verkaufe ich noch ein bisschen was auf dem Schwarzmarkt, damit ich mehr Kohle habe, dann kann ich aber schlechter forschen. Also so richtig tiefgründig fand ich diesen Basenbau jetzt eigentlich nicht.
Aber hattest du wirklich das Gefühl, dass es egal war, was du da gemacht hast?
Nein, überhaupt nicht. Nein, das spielt eine große Rolle für das Spiel, das auf jeden Fall. Aber es war meistens eine recht schnelle Entscheidung. So, kurz zur Forscherin, okay, ich nehme das.
Okay, nee, warte.
Kurz zum.
Ich ziehe meine Frage zurück und würde sie umformulieren. Hattest du den Eindruck, dass man da was falsch machen kann?
Bei der Forschung auf gar keinen Fall. Beim Ingenieur kannst du ja aussuchen, ob baue ich jetzt den Roboter oder die Rüstung. Da kannst du natürlich Fehlentscheidungen treffen, indem du irgendwie dir 10 schlechte Pistolen baust und dann keine Ressourcen mehr hast. Also ist mir einmal passiert, dass meine Ressourcen quasi leer waren, weil ich unbedingt so ein bestimmtes Forschungsteil fertig haben wollte, dass mein Kampfroboter irgendwie auch schweben kann. Und dann ist mir aufgefallen, oh Gott, jetzt habe ich für die letzte Mission brauche ich irgendwie dieses Interceptor-Ship. Das kann ich jetzt nicht bauen, also musste ich nochmal grinden gehen. Also das war so das einzige Mal, wo mir das begegnet ist, dass ich was falsch gemacht habe. Ich musste nochmal ein paar Standardmissionen machen, um diese Ressourcen zu sammeln.
Wie grindet man?
Naja, einfach, es gibt ja so Art von Story-Missionen, die du machen musst, um quasi die Story voranzuführen. Und die bleiben ja aktiv. Und du kannst ja währenddessen trotzdem weiter die Weltkugel drehen lassen, um normale Missionen, Einsätze noch zu spielen, bevor dann diese, also es gibt so Achievements quasi in-game, die sagen dir dann, okay, unser nächstes Prioritärziel ist, fang diesen Koloss ein. Und wenn du das erledigt hast, dann kommt ja quasi so eine kleine Zwischensequenz, dann kommt so quasi die nächste Stufe. Und diese Hauptziele kannst du ja stehen lassen und einfach die Weltkugel weiterdrehen. Am Ende vom Spiel bekommst du nämlich dann auch eine Übersicht, wie du dich geschlagen hast. Das wird dann ja dein Punktekonto, zeigt dir dann, okay, du hast für das Durchspielen so und so viele Tage in-game gebraucht und du liegst damit unter 40% der Weltbevölkerung, der Spieler, die dieses Spiel gespielt haben, die 40 Tage kürzer gebraucht haben als du.
Das habe ich also
von daher ist es schon so eine Art Wettrennen.
Das habe ich mich eh schon gefragt, sozusagen, also was überhaupt das Ende des Spiels ist, weil die Story ist ja eigentlich sozusagen, oh mein Gott, Aliens! Und nicht viel mehr, aber das geht sozusagen darum, dass man diese Achievements abarbeitet und dann ist sozusagen das Spiel zu Ende, wenn man das größte, fetteste, dickste Alien erlegt hat.
Ohne jetzt was zu verraten, so in die Richtung.
Ja. Okay. Dennis?
Aber ganz kurz, ist dir das auch passiert? Ich habe dieses erste Achievement, also so dieses erste Hauptmission, habe ich ganz lange nicht kapiert, dass ich das als nächstes machen muss. Das stand dann immer, wenn du in die Mission reingehst, steht das irgendwo immer links oben klein in der Ecke. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das jetzt machen muss. Und dann bin ich erst auf die Idee gekommen, dieses Gerät überhaupt zu bauen, um die Aliens zu fangen. Weil mir das vorher gar nicht klar war, dass es dann erst so richtig weitergeht.
Naja, ich habe das sozusagen, das ist mir nicht an dieser Stelle passiert, sondern ein bisschen später. Und ich frage mich mittlerweile, ich bin jetzt bei einer Mission angekommen, die ist sehr, 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 sehr schwer. Warum, klären wir gleich bei den verschiedenen Alientypen, über die wir noch reden wollen. Und ich frage mich, ob das deshalb passiert ist, weil ich genau diese Story-Mission außer Acht gelassen habe. Ich habe also sehr lange irgendwie einfach nur so, ach, guck mal hier, UFO abgefangen, geil. Und habe jetzt das Gefühl, sozusagen, die Story-Missionen führen ja auch dazu, dass im Spiel wieder neue Gegenstände verfügbar werden durch die Dinge, die du erreicht hast. Und ich habe jetzt das Gefühl, mir fehlt was.
Mir fehlt irgendwas. Aber eigentlich soll es ja einfacher werden dadurch, ja.
Genau, so. Und ja, also von daher weiß ich nicht so genau zu sagen, ob das wirklich so gut ausbalanciert ist.
Noch ganz kurz zum Basenbau. Im Original konnte man mehrere Basen bauen, hier hat man nur eine.
Die konnten auch angegriffen werden, ne? Beim Original?
Genau.
Genau.
Und hier ist es nur so, man hat so eine Tabelle, wo man die Räume reinpackt und die kriegen dann noch Boni, wenn man dieselbe Art von Räumen nebeneinander baut. Aber es ist halt tatsächlich zu sagen, es wirkt schon deutlich wie ein angeflanschter Teil des Spiels und nicht sozusagen wie eine zweite gleichberechtigte Ebene. Jetzt,
Was aber gut gelungen ist, fand ich, diese Weltkarte mit der Übersicht, welche Kontinente dein XCOM-Programm unterstützen. Das gehört ja quasi auch zu diesem Basenbau dazu. Du baust dann so Satelliten und Energiereserven, damit du Satelliten in die Luft feuern kannst. Und diese Satelliten überwachen dann quasi die Kontinente nach Alien-Invasoren. Und die sind alle alle wollen sofort diesen Satelliten haben und dann baut sich so eine Panikleiste auf. Auch wenn du mal einen Einsatz irgendwie überspringst, dann fängt irgendwie Südamerika an, Panik zu kriegen und Europa auch. Und du musst dich zwischen den beiden Ländern entscheiden. Steht dann dran, was ist die Belohnung? Beim einen kriegst du irgendwie 200 Credits und beim anderen kriegst du vielleicht irgendwie 3 Forscher als Belohnung. Und dann kann es halt eben sein, wenn du nicht rechtzeitig die Satelliten hochschießt, wenn du nicht rechtzeitig zu den Missionen gehst, dass so ein Land aussteigt. Und das tut richtig weh. Weil jedes Land gibt dir so 50, 60 Credits für dein monatliches, für dein monatliches Einkommen. Und wenn du ein Kontinent quasi komplett überwachst, dann gibt es nochmal diese Boni, die auch die Startbasis hat, dass du quasi nochmal 5 Forscher pro Monat mehr bekommst und so weiter und so fort. Also da ist dieses Micromanagement schon nicht so ohne, da im richtigen Gewicht das zu halten und zu haben. Und da muss man schon ein bisschen hantieren. Also das von daher, so ganz von alleine spielt sich dann nicht an der Stelle.
Dennis, wie fandest du das? Also sagen, oder andersrum, fandest du auch, wie Manu sagt, dass man eigentlich nicht wirklich was falsch machen kann?
Man kann so viel falsch machen.
Ich bin einfach gut.
Yeah.
Du bist einfach gut, ja. Na, vielleicht liegt es daran, dass ich es auf einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad gespielt habe als ihr beide. Und damit voll gut klargekommen bin. Nein, ich bin sowas von auf die Fresse geflogen. Es war echt nicht witzig. Also, so der erste Monat als XCOM-Leiter ging voll in Ordnung. Und dann kam einfach so eine Reihe von Fehlentscheidungen, so von wegen Waffen und Rüstung nicht geforscht, stattdessen so, so Computer, und das ist doch interessant, und Navigationssystem, und das ist doch interessant. Und statt irgendwie Waffen und Laserknarren und sowas, neue Satelliten bauen oder irgendwelche Räume, die Satelliten kontrollieren können und so weiter und so fort, und einfach überhaupt nicht auf meine Truppenausrüstung geachtet. Dann kamen furchtbar starke Aliens, dann habe ich nicht auf die Luftüberwachung von UFOs geachtet, die können nämlich ankommen und Satelliten wieder abschießen, und das hat dann dazu geführt, dass am zweiten Monat 5 Staaten aus dem XCOM-Programm raus waren, darunter irgendwie Russland, wo ich einen Satelliten hatte, die mir total viel Geld gegeben haben, und das Großartige aber war, dass ich dann doch noch durch gute Entscheidungen, die ich danach getroffen habe, zumindest glaube ich das, doch noch so ein Comeback geschafft habe. Das war ziemlich gut.
Man kriegt ja dann immer dieses geile Rating von diesem unbekannten Deep Throat.
Oh ja, ja.
Der dann immer kommt Monat, mit so einem verdunkelten
F. Okay. 6. 5 Staaten steigen aus.
Das fand ich, also die Hintergrundgeschichte, wenn man sie nennen will, ist wirklich ein bisschen komisch. Man ist halt sozusagen also Beauftragter eines Rates, dem halt diese Länder angehören, wird von einem total nebulösen Typen irgendwie, also befehligt, kann man wirklich sagen. Und das ist, also eigentlich sozusagen ist es nicht klar, ist das jetzt wirklich ein Vertreter der UNO oder ist das irgendwie so eine shady Figur, die eigentlich gerade dich benutzt, um die Weltherrschaft anzustreben. Aber gut.
Aber es hat auch alles diesen Hollywood 50er Jahre Alien Flair. Also von daher passt es auch perfekt rein. Ich meine, also allein die Aliens.
Mars Attacks sind in ernsthaft.
Ja, ja, genau.
Zu den Aliens würde ich nämlich genau jetzt kommen, also beziehungsweise indem ich auch nochmal kurz
was
zum Basenbau sage. Dass der mich, also wie gesagt, ich finde es gut, ich mag das auch, wenn man das machen kann, also insbesondere die Soldaten dann irgendwie auch auszurüsten und irgendwie in Ausrüstung zu forschen, aber ich habe halt sozusagen noch nicht so richtig rausgekriegt, ist das Spiel jetzt zu schwer oder bin ich zu doof oder beides, und ich fand sozusagen, es kann sich nicht so richtig entscheiden zwischen, also eigentlich ist es hier nur so das Ding, um dir das zwischen den Missionen so ein bisschen zu verschönern, aber du kannst jetzt falsch machen, also tob einfach ein bisschen rum, oder pass auf, Alter, wenn du hier den falschen Forschungsauftrag vergibst, dann kannst du eigentlich das ganze fucking Spiel nochmal von vorne anfangen. Bin ich bis heute nicht drauf schlau geworden. Reden wir auch gleich bei den Soldaten nochmal. Aber jetzt kommen wir natürlich zu der anderen wichtigsten Sache am Spiel. Alien.
Dieses Alien sieht uns Menschen sehr ähnlich. Vielleicht verwenden sie es als eine Art Infiltrationseinheit. Ich empfehle, es für genauere Untersuchungen gefangen zu nehmen.
Und dann auseinanderzuschneiden. Die Aliens sind ja so, man fängt an, man hat so ein paar Kämpfe, da sind so kleine Aliens, die haben so eine kleine Laserpistole und können so die Gedanken kontrollieren so ein bisschen, also zumindest gegenseitig. Und dann kommen diese gerade hier beschriebenen, die sehen halt aus wie so schlaksige Hochschullehrer mit einer Laserkanone. Und da passiert auch sozusagen, also 2, 3, 4 Missionen, vielleicht nicht so viel, man denkt so, okay, war's das jetzt etwa? Aber dann, nein, weit gefehlt. Bei mir zumindest war es so, jedes Mal, wenn ich dachte so, geil, jetzt habe ich die Laser-Shotgun, jetzt bin ich unaufhaltbar, kam eine neue Alien-Rasse ins Spiel. Das ist auch der Punkt, wo ich im Spiel hänge. Es kommt dann nämlich im späteren Verlauf dazu, dass ich nenne sie Space Orks oder Space Trolle und das passt, glaube ich, ganz gut. Das sind halt so wuchtige Gestalten, so grün und schleimig und haben irgendwie Handgranaten dabei, wo du auch erst so dachtest, also du wirst so vom Spiel in Sicherheit gewiegt. Du fängst die Mission an und die schießen halt immer auf dich und denkst so, okay, sie haben möglicherweise irgendwelche seltsamen Special-Fähigkeiten, Giftwolken zum Beispiel, oder sie haben eine Schusswaffe. Aber auf gar keinen Fall haben sie Granaten, wie du sie mit hast und das ist gut. Und dann kommt das Element in Granaten.
Klung, 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 klung.
Genau. Und das finde ich schon spannend, wie das gemacht wurde, weil sie auch sehr strategisch eingesetzt werden, diese Aliens. Also wirklich habe ich das Gefühl, so wenn du an den Punkt kommst, wo du denkst, okay, jetzt hast du wieder was, dann kommt die Neuen, die dich auch sozusagen, und ein neues Alien bringt auch immer eine neue Taktik mit. Also sagen, das ist dann nicht nur eine andere Skin, die irgendwie aber im Prinzip dasselbe machen, sondern die haben dann auch wirklich eine Taktik. Also mein schönster What-the-fuck-Moment war ein Alien, wo ich so dachte, yeah, jetzt bin ich dabei. Und dann kommt das Alien und beißt meinen Sturm-Marine durch und eine Runde später ist er ein Zombie.
Ja.
Mit mehr Lebenspunkten, als er vorher hatte. Aber genau derselben Rüstung. Und ich so, Entschuldigung? Darf ich jetzt gehen?
Das ist mir witzigerweise nie passiert, dass der mich gebissen hat, glücklicherweise. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Der hat bei mir immer die Zivilisten, die ich retten sollte, angebissen. Auf einmal waren das mit dreimal so viel Energie und die laufen direkt auf dich zu.
Als Manu meinte, er sei einfach ein guter XCOM-Spieler, meinte er, er weiß einfach, dass man Zivilisten verfüttern muss und nicht die eigenen Soldaten. Ich finde also bis jetzt, wie gesagt, ich bin nicht durch. Finde aber die Auswahl an Aliens, also auch von der Verschiedenartigkeit, sehr gut. Also die Story ist auch hier wieder dünn. Man seziert die dann und dann sozusagen klingt das so, als ob es irgendwie so eine Herrscherrasse gibt, die alle diese zusammenbaut. Aber letztendlich ist es auch egal. Da sind halt UFOs und da ist ein buntes Sammelsurium dabei. Und also
das. Aber das Schöne ist, jedes Alien, was man mal in irgendeinem Film gesehen hat, taucht auf.
Genau.
Es gibt diese ganz Area 51, diese typischen grauen Viecher, dann eben die menschenähnlichen und dann gibt es auch die ganzen Mech und Trolle und also jede Alienart, die man kennt, von Schleimmonster bis alles, ist fliegendes UFO, ist alles dabei.
Hat dir was gefehlt?
Nö. Wie gesagt, ich war sehr begeistert. Und das, was du gesagt hast, dass die wirklich alle eine andere Taktik haben und auch erfordern, zieht sich durchs ganze Spiel durch. Also bis zur letzten Mission gibt es immer wieder neue Alien-Rassen, die dich wieder vor eine neue Herausforderung stellen.
Was war dein Lieblings-Alien?
Sehr gemein fand ich, es gab einmal so einen Muton, also so einen Riesenmutant, der immer, wenn er getroffen wurde, hatte der quasi einen Sonderzug und durfte nochmal laufen. Das heißt, du hast mit dem ersten geschossen, auf einmal fing der in meiner Runde an, auf mich zuzurennen. Und dann hat der nächste automatisch geschossen und auf einmal war der halt komplett bei mir, was dann für ihn wiederum schlecht war, weil alle, weil ich sehr gut dadurch auf ihn schießen konnte. Aber solche Momente, wo du dann so denkst, so was? Das ist überhaupt nicht in meiner Taktik vorgesehen. Der rennt da einfach durch meine vorderste Linie durch und ist auf einmal bei meinen Snipern.
Manchmal erinnern wir zusammen erinnern mich an englische Kriegsgentlemen. Die so sagen so, Entschuldigung, Sir, Sie haben einen Schlagring in Ihrem Handschuh? Das steht aber nicht in den Genfer Konventionen. Außerdem ist es 5 Uhr und es ist Zielzeit. Aber sehr schön ausgenutzt, diese Überraschungsmomente. Dennis, wie ist es bei dir? Warst du zufrieden mit den Aliens?
Ja, sehr. Ich fand es vor allem schön, dass es eben nicht diese Sache war, dass sie sich hingesetzt haben und sich gedacht haben, die Entwickler so, wie schaffen wir es, dass die Aliens irgendwie alle aus einem Guss wirken, so wie bei Aliens, also so den Ridley Scott Aliens, den H.R. Geiger Aliens, wo man dann irgendwie krampfhaft versucht, allen Aliens den gewöhnlichen Alien-Look mit
Corporate Identity
und so weiter zu geben. Sondern es war einfach so ein total eklektischer Mix aus Robotern und komischen Klischees und irgendwelchen Hochschullehrern mit Laserpistolen. Das war total großartig. Ich mochte total gerne die Floater, heißen die so ein bisschen, schrecklicher Name für Aliens auf Englisch übrigens. Floater, das bezeichnet Fäkalien.
Aber ich dachte, wasserleicht, das hätte schon fast eher gepasst.
Das sind so angespült.
Kontenance, meine Herren.
Das sind so fiese Roboterviecher, so halb Mensch, halb Roboter. Und die untere Hälfte des Körpers besteht aus einem Jetpack. Und sie fliegen durchs Level. Und ihre Spezialfähigkeit ist, sie können sich in die Luft schwingen und dann hinter dich quasi hüpfen, so wieder runtersetzen. Und das führt irgendwie dazu, dass du deinen liebgewonnenen Corporal Sniper irgendwo hinter einem Felsen versteckt hast und denkst, der wird den Aliens schon einheizen mit seinen Kopfschüssen. Und dann zack, kommt so ein fieser Mac-Floater-Alien hinter ihm gehüpft und ist so, und schießt ihm so eine Breitseite Plasma in den Rücken.
Ja, und richtig dreckig sind natürlich auch die Mind-Control-Einheiten, wenn du vergessen hast, die Mind-Control-Schutzschilder zu bauen, wo ich dachte, brauche ich eh nicht. Und auf einmal ist halt deine beste Einheit, dein Heavy, dreht sich um und schießt den Raketenwerfer auf deine anderen Einheiten. Das ist dann schon nicht so ohne.
No. Also, ich möchte an dieser Stelle nochmal zum Protokoll geben, das ist ein gutes Spiel. Wir meckern hier unbedingt auf hohem Niveau, wenn wir meckern.
Wer es jetzt nicht merkt.
Ja, also sagen, nur um das nochmal gesagt zu haben. Und mein Lieblingsalien, ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Also ich finde, also ich habe zu sagen, mein Lieblingsfeind, also im Sinne von, also der Feind, den ich am meisten hasse, sind wirklich diese Nahkampf-Aliens, die sich zerbeißen und dann Leute zu Zombies machen, weil die sind so unglaublich schnell und die machen so unglaublich viel Schaden, zumindest am Anfang, dass ich, oh mein Gott. Und wir kommen jetzt, also das ist schon ein gutes Spiel, wir haben Kampf, wir haben interessante Aliens, wir haben noch ein Zwischenspiel mit dem Basenbau und wir kommen jetzt zu einer Sache, die das Spiel zu etwas Besonderem macht, insofern, dass man es an diesem Punkt auf zwei verschiedene Arten spielen kann und je nachdem, wie man es spielt, verändert sich das Spiel nochmal sehr. Und es geht um ungefähr Folgendes. Ja, das war natürlich wieder total großartig. La la la, alles live hier, alles live. Folgendes.
Verdammt, was ist da los?
Er ist am Boden. Delta 1 ist am Boden.
Ja, Delta 1 hat's erwischt. Überhaupt wird, damit verrät man nicht zu viel, in der Einführungsmission fast das komplette Team ausgelöscht. Und man ist erstmal so, Entschuldigung, meine Männer sind tot. Und das ist auch tatsächlich ein integraler Bestandteil des Spiels. Während der Mission können die Leute sterben und sind dann weg.
Permadeath,
genau. Und das führt insofern zu einer verschiedenen Art von Spielen, weil man kann während der Mission beliebig oft abspeichern, solange man nicht in diesem Iron Man-Modus spielt. Man und dann sagen dann Neuladen und versuchen sagen, jede Mission so zu spielen, dass einem die Leute nicht wegsterben. Oder man nimmt es halt in Kauf und sagt, naja, das ist dann halt so und macht dann weiter.
Wofür? Am Anfang geht es ja noch ganz einfach.
Du dich entschieden, Manu.
Am Anfang ist es ja noch nicht so schlimm. Ich habe die erste Mission gespielt und es sind halt zwei gestorben. Nicht so, pff, ja. Man kriegt ja wieder neue Leute und dann ist mir aufgefallen, der eine ist ja aufgelevelt und in der nächsten Mission hatte der schon auf einmal tolle Fähigkeiten. Und in der dritten Mission habe ich dann gemerkt, Mist, jetzt ist meiner mit den tollen Fähigkeiten gestorben und dann habe ich lieber nochmal neu geladen. Also man wächst sehr, sehr schnell mit diesen Einheiten zusammen. Gar nicht mal, weil sie jetzt irgendwie eine große Hintergrundgeschichte oder weil sie irgendwelche Dialogszenen haben. Also die Dialoge beschränken sich ja wirklich auf One-Liner im Kampf. Ja. Man baut keinen persönlichen Kontakt zu diesen Charakteren auf, aber man weiß einfach, das ist mein Plasma-Sniper und das ist mein Medic, der kann drei Einheiten pro Runde heilen und solche Sachen, ja. Also wo man einfach einen Bezug zu hat, die brauche ich für meine Strategie. Und deswegen ist es extrem schmerzhaft, wenn dann eine so eine Einheit stirbt. Und ich war oft an der Situation, dass ich dachte, fuck, jetzt bin ich irgendwie, die letzten 50 Minuten bin ich jetzt hier irgendwie an dieser Mission dran gesessen und ich krieg's einfach nicht hin, dass der nicht stirbt.
Ja? Ich möchte an dieser Stelle nochmal zu Protokoll geben, der Typ, der gerne Zivilisten an die Aliens verfüttert, um seine Leute zu retten, ist auch der Typ, der sagt, also ich hänge eigentlich nicht an den Leuten, aber die Funktion ist natürlich total wichtig. Ja, Manu, das ist sehr, sehr erhebend, was du sagst. Erinnere mich daran, dass ich mich nicht von dir als Chef an, also dass du nicht mein Chef werden sollst. Das wäre mir ein bisschen zu gefährlich. Dennis, wie ist es bei dir?
Ja, ich fand dieses ganze Quicksave, Quickload, ich dachte am Anfang, nee, ich spiele das richtig, wenn jemand stirbt, dann stirbt der und ich habe so viel gespeichert und geladen wie sonst in keinem Spiel. Weil das war so, das ist Captain Ronka Wright, die war schon seit 18 Missionen dabei. Sie ist gerade aus dem Hospital rausgekommen. Sie kann nicht sterben. Nein. jedes Mal bei jedem Einzelnen irgendwann waren die mir so sehr ans Herz gewachsen. Ich habe mich irgendwann dabei erwischt, wo ich Veteranen irgendwie Bärte verpasst habe und gedacht habe, so, es sind jetzt Veteranen, die haben jetzt Bärte, wer überlebt, kriegt einen Bart. Was ich schön finde am Spiel ist, dass es gar nicht so sehr so eine Binärsache ist, überleben die Leute oder nicht, sondern
es spielt auch eine Rolle, ob sie angeschossen werden oder nicht. Und das hebelt dieses ganze Speichernladen so ein kleines bisschen aus, weil wenn deine Einheiten angeschossen werden, dann geht's denen nicht gut, sondern dann geht's denen echt scheiße, weil dann kommen sie halt wieder zurück nach Hause und sind aber dann erstmal 14 Tage ausgenockt im Krankenhaus. Und dann hast
was du aber gar nicht, also es ist nicht immer so dramatisch, finde ich.
Es ist nicht mal so dramatisch, aber es kann,
also
es kann.
Das kommt auf den Research an. Man kann halt auch sozusagen erforschen, dass sie schneller heilen. Und es hängt halt ab von dem Schaden, den sie genommen haben. Je mehr Schaden sie nehmen, desto länger bleiben sie im Krankenhaus.
Genau. Und
aber ich hatte trotzdem immer so anvisiert, irgendwie zwei Fünfer-Trupps zu haben, die einen starken Einsatz quasi sofort aktiv sind und dann immer einen so einen Rookie mitgenommen, der dann quasi so der Redshirt war. Den man auch mal irgendwie zum als Recon-Mission vorschicken konnte, bei dem es nicht so dramatisch ist.
Alter, du herzloser Diktator. Ja, hier kommen ja Schattenseiten von dir endlich. Oh. Unglaublich.
Ich habe dieses, wie heißt dieses Kriegsbuch? Dieses Zen?
The Art of War von Sun Tzu.
The Art of War, da steht so genau sowas drin. Nein, Quatsch.
Sie nannten ihn auch Stone Cold Fritsch.
Und nach 3-4 Tagen sind die dann ja, also nach der Mission waren dann die anderen wieder einsatzfähig. Angeschossene, ich habe dann auch immer eben schnell diese Medics aufgegradet, dass die 3 Medpacks mitnehmen können und ich weiß nicht, wie es bei deinem Schwierigkeitsgrad war, Dennis. Mhm. Aber ich hatte meistens immer noch so 4-5 Runden Zeit, Angeschossene, die quasi dann K.O. gehen, noch zu retten. Also ja, mit dem Medkit hinlaufen, dann kannst du die Blutung stoppen. Wenn du das innerhalb von 3 Runden nicht machst, sind sie ja auch hinüber. Oder wenn jemand wirklich komplett K.O. war, später konnte man auch sagen, wiederbeleben mit ein bisschen Lebensenergie, damit man die in Sicherheit bringen konnte.
Das ist aber wirklich sozusagen, das ist ja wirklich auch, da musst du erstmal erforschen, dass die Leute nicht sofort sterben, sondern in diesen kritischen Zustand kommen. Naja, Stone Cold Fritsch, ich finde es nach wie vor unglaublich. Vielleicht könntest du einen neuen Podcast machen, der Angeschossen heißt.
Angeschossen, der Kriegssöldner-Podcast.
Ja, ich fand das ganz witzig, weil ich war auf der Gamescom, da war ich mit Manu zusammen, da kommen wir auch gleich noch zu, haben die so ein Testspiel gemacht, meinen so, ja, und hier könnt ihr auch irgendwie benamsen und dann wachsen die euch noch mehr ans Herz und düdelü. Und ich dachte so, ja, right, sure, weil ich das bis jetzt schon in jedem Spiel gemacht habe, meine Charaktere benamst. Not. Und dann begab sich das bei Super Level, da haben wir FTL gespielt alle und fingen da auch an sozusagen die erste Crew, die konnte man da auch benamsen. Und das haben dann alle gemacht. Dann hieß es immer so, ja, irgendwie Ronka hat bis zum Schluss durchgehalten, aber Fabo hat Feuer gefangen. Und dann dachte ich so, was zur Hölle, das mache ich jetzt auch. Und habe auch angefangen, man kann sozusagen jede einzelne Daten irgendwie noch die Kleidung verändern und das Aussehen und bla bla bla. Das habe ich auch gemacht, weil man den auf der Karte besser erkennt. Also meine Sturmtruppen sind halt postgelb und der Medic ist rot und die Heavies sind dunkelblau und so eine Sachen. Aber tatsächlich, das macht schon so ein bisschen was, ja. Also Dennis Kogel ist also wirklich ein schlimmer Scharfschütze vor dem Herrn. Der kann nicht oft schießen, aber wenn er schießt, wächst da kein Gras mehr. Und Manu Fritsch ist also sozusagen die laufende Bombe. und das ist schon, also ich finde, das macht schon was. Und lustigerweise haben die Entwickler des Spiels das auch vorhergesehen. Es funktioniert bei ein bisschen anders, aber sozusagen der Effekt war schon im Spiel drin. Die Charaktere haben nämlich, wenn sie anfangen, haben sie einen Vornamen und einen Nachnamen. Und wenn sie ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, kriegen sie einen Spitznamen. Mhm. Und tatsächlich mache ich das jetzt auch so. Ich nehme neue Charaktere mit. Und wenn sie zweiten und dritten Level erreicht haben, dann kriegen sie einen von mir vergebenen Namen, der mit irgendjemandem korrespondiert, den ich tatsächlich kenne. Und meine Güte, ich hätte es nicht gedacht, aber es funktioniert. Es macht tatsächlich sozusagen richtig Spaß. Und ich bin natürlich dann auch einer von denen, die laden, speichern, laden, speichern, laden, speichern, laden, speichern. Was auch erklärt, warum ich an den Space Orcs, die Mutants, von denen Manu gerade sprach, so lange festhänge. Ich finde es also eine gute Idee, weil es gibt ja auch Strategiespiele, sagt man, da wird dann so gesagt, ah, okay, irgendwie, wenn er halt umfällt, dann ist er halt jetzt bis zum Ende der Mission raus, aber könnt ihr dann wieder mitnehmen. Und das finde ich schon gut, dass sie das sozusagen in dem da nicht sozusagen vercasualisiert haben oder so gemacht haben. Dennis, du hast ja noch die besondere Portion gegeben und den Iron-Modus ausprobiert, wo man nicht mehr abspeichern kann.
Ja, genau, das habe ich sofort gemacht, nachdem ich das Spiel durch hatte. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil eigentlich, ich habe es durchgespielt und war so, ja, war super. Und dann am nächsten Tag irgendwie so, aber jetzt den Iron-Man-Modus.
Und das macht das sagen, der Iron-Man kommt ja zum normalen Schwierigkeitsgrad dazu.
Genau.
Man kann sich also nochmal doppelt schwer machen. Ne?
Genau. Und um wie viel
10.000 Millionen Mal das Spiel ist das Spiel besser macht. Also wenn man erst einmal herausgefunden hat, wie das geht, das Spiel, dann sollte man das wirklich ausprobieren, denn die Sache ist, man wird höchstwahrscheinlich nicht das Ende des Spiels sehen, man wird höchstwahrscheinlich verlieren, aber das ist egal, weil das Ende und die Story vom Spiel ist so dermaßen egal. Es kommt eigentlich nur auf die Kämpfer an und sowas und auf die Basis und so. Und das ist nicht so schlimm, wenn man verliert und wieder von vorne anfangen muss. Was es aber macht, ist, dass man komplett anders spielt. Du hast nicht mehr dieses Fangnetz von wegen, okay, gut, ich probiere mal aus, wenn ich den Typen jetzt nach rechts um das Haus schicke und dann die Granate werfe, das reicht doch nicht, um den Space Orc niederzuschießen. Gut, dann ziehe ich mich so ein bisschen zurück. Sondern jede Entscheidung ist so, ja, okay, gut, ich mache das, aber überleben die dann alle? 35% Trefferwahrscheinlichkeit, sollte ich wirklich schießen oder mich zurückziehen? Und es kommen diese großartigen Heldengeschichten dabei zutage. Zum Beispiel heute Morgen habe ich gespielt und ich war so ein bisschen verpennt und habe deswegen nicht auf alles geachtet. Und das hat dazu geführt, dass mein gesamtes Viererteam oder drei Leute von vier umgeschossen wurden. Natürlich zuerst der Medic und dann der Sniper und dann die anderen Leute und es blieb eine einzige Sniperfrau übrig und die hat es geschafft, mit der gesamten Alien-Mannschaft aufzuräumen. Großartig. Und sie kam zurück, wow. Alle anderen und ich so, mein Gott.
Jetzt kriegst du einen Bart. Schön. Also du würdest das tatsächlich auch empfehlen, dass man das macht. Das ist zu sagen, das ist nicht frustrierend.
Nee, es ist nicht frustrierend, wenn man daran geht, dass man auch am Versagen Freude findet. Und das ist es ja. Man lernt dazu, welche Risiken man machen sollte, welche Manöver man ausführen sollte und sowas. Das ist schon spannend. Und jedes Mal, wenn man eben was falsch macht und sich übermütig fühlt und denkt, na, jetzt ist okay, wenn ich einfach alle nach vorne schicke, dann kriegt man richtig auf die Fresse. Und dann sieht man, wie gut die Gegner gemacht sind, wie clever die agieren, dass die dich flankieren und jede Schwäche ausnutzen. Das ist schon ziemlich herausfordernd und ziemlich toll.
Man sollte es aber als New Game Plus quasi ansehen, oder? Ich meine, es hilft schon, wenn man dann alle Alien-Rassen zumindest mal kennt und so die Maps und so ein bisschen.
Wenn man weiß, was kommt.
Spaß haben, glaube ich.
Man hat also genug zu tun und das ist aber noch längst nicht alles.
Der Feind stellt uns auf eine harte Probe, Commander. Zwei verschiedene Länder wurden gleichzeitig angegriffen. Wir können uns nur um eine Sache kümmern.
Die zwei verschiedenen Länder stehen hier stellvertretend dafür, dass man das Spiel halt alleine spielen kann. Und man kann es auch nochmal alleine spielen. Man kann es dann aber auch gegen einen anderen Menschen spielen. Das konnten wir nicht so ausführlich ausprobieren, weil das Spiel erst am Freitag erscheint. Das heißt, Online-Spieler gibt es noch nicht so richtig viele. Aber es gibt immerhin einen Multiplayer-Modus und der funktioniert so, dass man eine bestimmte Anzahl an Credits bekommt. Also jeder die gleiche natürlich. Und dann kann dann ein Team zusammenstellen, wo man auch die Aliens spielen kann. Das ist also schon insofern bemerkenswert, dass das bedeutet, dass in dem Spiel tatsächlich das Regelwerk steckt und die sozusagen nicht die Aliens einfach nur gescriptet haben. Und es läuft dann darauf hinaus, dass man sozusagen auf so einer Karte halt gegenübersteht und dann versucht halt das andere Team auszulöschen. Also unterscheidet sich da nicht vom Spiel. Ich finde, der Multiplayer-Modus ist auch deswegen, weil die Karten und die Stories, also es gibt ja sozusagen keine Story-Missionen, keine wirklichen, und die Karten sind halt dann so ein, im Prinzip ist es so eine Art Deathmatch. Deswegen ist die eigentliche Herausforderung eigentlich, das perfekte Team aufzubauen irgendwie und dann zu gucken, ob das mit dem Gegner passt. Es ist nicht so sehr, dass das Spiel dann noch irgendwie viel Atmosphäre und Story hergibt. Es macht trotzdem Spaß, was ich natürlich vor allem deshalb sage, weil ich auf der Gamescom den Manu einseifen konnte. Ja. Und vor der Revanche glücklicherweise die Spielzeit um war. Ich finde es gut, aber ich habe auch hier natürlich wieder was zu meckern. Das erste ist, was ich an Incubation wirklich geliebt habe, ist, wir hatten damals so eine Art Tournament. Und zwar haben wir dazu den Hotseat-Modus verwendet. Wir haben uns also getroffen, zu 5, zu 6. Haben so eine Map aufgemacht, die groß war, wo dann halt irgendwie 5, 6 Teams waren. Und haben dann halt den ganzen Abend zusammengesetzt und irgendwie lustig gequatscht und getrunken. Und zwischendurch ist halt immer der, der dran war, im Zimmer verschwunden und hat halt den nächsten Spielzug gemacht. Das gibt's hier nicht, es geht nur online. Was ein bisschen schade ist. Und es geht auch nur 1 gegen 1. Wie findet ihr das, Manu? Wie fandest du es, eingeseift zu werden?
ja, nochmal zu einleitend, rückleitend, wie sagt man da? Was wir am Anfang betonen wollten, dass es wirklich ein gutes Spiel ist.
Ja, natürlich.
Es war das einzige Spiel auf der Gamescom, zu dem wir beide zweimal hin sind. Obwohl wir ja wirklich viele Termine hatten.
Das stimmt.
Und wir saßen dann im Biergarten und so, ja, was war euer Highlight? Was hat euch so gefallen? Und für mich und für dich und auch noch ein paar andere war klar, irgendwie XCOM war heute irgendwie das Highlight. Und dann haben wir so spontan gesagt, komm, wir gehen morgen nochmal hin und fragen nochmal den Jan, ob wir nochmal rein dürfen und nochmal Multiplayer spielen. Und das war wirklich der einzige Termin, den ich je zweimal besucht habe, weil es einfach so gut war und ich das nochmal mehr spielen wollte. Besonders gut an dem Multiplayer gefällt mir dieser Modus, dass man eben alle Aliens auch miteinander mischen kann, was eine sehr große Tiefe reinbringt und dieser Warhammer-mäßige Ansatz, dass man sagt, jeder hat 10.000 Punkte oder 20.000 Punkte, also virtuelle Punkte, kannst du einstellen. Ladder-Modus ist dann halt fixiert auf 10.000 und dann kannst du dir deine Truppe so zusammenstellen, wie du Punkte hast. Das heißt, du kannst sagen, ich hole mir einen Heavy mit 15 Granaten und Mega-Rüstung, der kostet dann halt irgendwie schon 6.000 Punkte und hole mir dann irgendwie noch 4 kleine Billig-Aliens. Oder du nimmst dir diesen Flying Saucer, diesen Floater und sonst nur noch normale Marines dazu. Also da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel noch an Strategie auszuprobieren und was ist die perfekte Mischung und immer wenn man denkt, man hat dann die perfekte Mischung, kommt glaube ich so jemand wie du daher und seift dich dann von der Seite ein, weil er eine perfekte Gegenstrategie für dich gefunden hat. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel Zeit drin versinken.
Ja, wobei ich mich frage, sagen, wie gut die Psi-Fähigkeiten ausbalanciert sind, weil dass ich dich tatsächlich damals eingesetzt habe, das lag nur daran, dass ich deinen super schweren Heavy übernehmen konnte und das dann dazu geführt hat, dass dein Heavy deine Leute mit ins Grab genommen hat, was ich begrüßt habe, aber du nicht so. Und habe dann aber festgestellt, das hat von der Wahrscheinlichkeit her, ist das Psi-Ding sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und da bin ich dann wiederum skeptisch, weil das kann halt nicht klappen. Man hat dann einen sehr langen Cooldown, also 5 Runden oder sowas. Das heißt im Prinzip, du setzt das wahrscheinlich in einem Multiplayer-Match zweimal ein. Und da dachte ich so, das ist dann schon sehr Glücksspiel. Also ich habe es nicht in die Tiefe gespielt, wie gesagt, aber das wäre ein Punkt, den würde ich nochmal gerne genau eruieren wollen.
Nee. Aber du kannst ja auch Schutzschilde dafür mitnehmen und so, also von daher.
Ah, dann sind die natürlich richtig teuer. Also das ist halt wirklich sozusagen so ein, na, ist ein bisschen zu Schere, Stein, Papier, also darauf hoffen, der Gegner macht halt nicht Stein, sonst wird es halt schwierig. Dennis, hast du es überhaupt schon mal ausprobiert?
Nee, nicht, aber ich find's großartig schon allein deswegen, dass die diesen Mix erlauben und dass das zwingt die Entwickler ja quasi dazu, alle Einheiten irgendwie gegeneinander aufzuwiegen ja, und zu gucken, was passt gegen was und so weiter und so fort. Das zeigt schon ein sehr schönes, so ein sehr schönen Designprozess dahinter, das gefällt mir.
Ja, also das finde ich auch genau großartig daran, dass man da halt sieht, das ist wirklich sozusagen im Sinne von ein ausgereiftes und vollständiges Regelwerk. Das fand ich auch ganz gut. Leute, wir finden das Spiel gut, das ist, glaube ich, rausgekommen. Ich will an dieser Stelle gerne zur Preisdiskussion kommen, mit der ja ein Angespielte häufig abgeschlossen wird. Wir vergeben hier keine Punkte, keine 80%, die das Spiel sicherlich auch bekommen hätte oder vielleicht auch 198.000. Wir werden es nie erfahren, denn es gibt einen Preis. Es ist ein Vollpreisspiel, heißt, kostet für die Konsolen 60, für den PC 50. Und ich hätte dieses Geld gerne ausgegeben und empfehle das auch zu tun aus zwei Gründen. A, es ist ein gutes Spiel, über das man auch meckern kann, was ich sowieso mal gerne mache, was aber sozusagen das Geld tatsächlich wert ist. Also ich empfinde das als Vollpreisspiel. Ich werde es wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit nicht so richtig viel spielen, weil es einfach ganz viel krasses anderes Zeug ist. Aber das ist so ein Spiel, wo ich mir wirklich verspreche, wenn ich in 2-3 Monaten mal da sitze und denke so, was machst du denn jetzt? Könntest du mal kurz noch was zocken? So eine Mission, XCOM ist auf jeden Fall auf Dauer noch drin und vielleicht entwickelt sich auch sozusagen so ein kleines irgendwie, was kann man mal zusammen zocken? Hey, lass doch irgendwie eine Runde XCOM gegeneinander zocken. Von daher finde ich Vollpreis gut. Und der zweite Grund ist, ich liebe Rundenstrategie, gottverdammt nochmal, und ich möchte, dass viele andere Entwickler darauf aufmerksam werden, dass dieses Spiel verkauft wird. Auch von daher finde ich diesen Preis gerechtfertigt, einfach sozusagen, um den Entwicklern zu zeigen, Leute, man kann damit Geld machen, wir wollen das. Dennis, wie viel würdest du gerechtfertigt finden?
Ich würde den Vollpreis zahlen und noch irgendwie 2 Einhörner und sowas und Baby dazu legen. Ich weiß nicht, weil das Ding ist, es ist ein Rundenstrategiespiel, von dem man eben, wie du gesagt hast, kaum welche sieht, vor allem nicht von großen Publishern. Und wie schön das wäre, wenn das Spiel viele Leute findet, die es lieben und die es kaufen und die begeistert davon sind. Und wie gut es auch ist. Und einfach nur
die Sache ist, dass du, wenn du es spielen wirst, so viele Geschichten daraus mitnehmen wirst. Ich habe neulich mal durch die Screenshots geschaut, die ich beim Spielen gemacht habe, und das waren so viele Erinnerungen. Großartig. So, das war die Tankstelle, wo alles hochgejagt worden ist. Da hat sich Ronka ihre berühmte Knieverletzung zugezogen und so. Toll, toll, großartig.
Manu, bei dir?
Ja, bei meinem Podcast haben ja alle gesagt, wir wären nicht euphorisch genug, und jetzt kriegen wir bestimmt Kommentare von Space-Trollen, dass wir zu euphorisch sind. Von daher sage ich jetzt mal 10 Euro. Nein,
nee, pass auf, nee, die Leute sollen einfach beide Podcasts gleichzeitig hören, und dann ist das so, gleicht sich das aus.
Genau, nee, absolutes Vollpreisspiel. Ich werde es mir auch jetzt doppelt nochmal für die Xbox holen, weil meine Testversion war eine Vorabversion für Steam und die nur auf PC lief. Also ich habe ja extra auf meinem Mac sogar noch Windows drauf gemacht und extra Dual Boot zum Spielen immer gestartet, was mir jetzt für Multiplayer zu anstrengend wäre, da jedes Mal umzuschalten. Von daher werde ich es mir definitiv jetzt nochmal für die Xbox kaufen und fröhlich den Multiplayer noch ein bisschen feiern und auch diesen Hardcore-Modus nochmal ausprobieren mit ein bisschen Abstand. Also von daher, allein durch diesen Umfang finde ich schon völlig gerechtfertigt.
Okay, da habe ich jetzt noch eine Servicefrage. Das eine ist, was Manu auf die harte Tour rausgefunden hat, ist, bei der PC-Version kann man nicht die Sprache umstellen. Also man kann es machen, aber die Savegames dann nicht mehr verwenden. Die sind also sagen in einer Sprache festgelockt. Was ich mich gerade frage, ist, wird Multiplayer-Crossover funktionieren? Also bei einer Rundenstrategie dürfte es ja eigentlich kein Problem sein, oder?
Ich glaube nicht.
Sollte kein Problem sein.
Ja, sollte kein.
Wird es eins sein.
Okay, falls das jemand rausfindet, gerne in die Kommentare schreiben. Ich danke den Herren Kogel und Stone Cold Fridge, dass sie hier waren. und beschließe die Runde wie immer mit einem: Was werden wir als nächstes spielen? Und ich weiß es schon von Manu und ich weiß es schon von mir, es wird Dishonored sein. Dennis, was spielst du als nächstes?
Auch Dishonored, also am Wochenende. und dann. The Retro City Rampage.
What is that?
Das ist ein lang erwartetes Mischmasch aus allen möglichen Retro-Spielen in GTA-Optik, in bunt und mit lustiger Musik. Ab sofort erhältlich für irgendwie ein paar Euro.
Nun denn, wir werden schauen, ob das wirklich gut ist. Euch beiden nochmal vielen Dank. Hört Dennis in Zukunft bei Superlevel in Indie-Fresse immer wieder und vielleicht in einem Radiosender eurer Wahl. Hört Manu bei Breakfast at Manu Spiels und hört mich hier und flattert uns alle und seid immer schön lieb.
Vielen Dank!
Missionsparameter erfüllt, Strike One. Kommen Sie zurück zur Basis und zwar flott.